Mein Name ist Michael, ich bin leitender Pastor mit Manu hier in der Pfingstgemeinde und ich freue mich, bist du heute da oder schaust am Livestream zu. Wir sind mitten in dieser Predigtreihe über unser Glaubensbekenntnis der Pfingstgemeinde, was wir glauben. Und bevor wir hier weitergehen, möchte ich euch nochmals in die Wichtigkeit des Schriftverständnisses hineinnehmen. Wir haben in der zweiten Predigt darüber gehört, dass wir glauben, dass dieses Wort, die Bibel, das inspirierte Wort Gottes ist und dass deren Inhalt unfehlbare göttliche Offenbarung ist. Es geht dabei vor allem um, was ist überhaupt Wahrheitsmaßstab und was nicht. Denn wenn wir das glauben, dann hat natürlich die Bibel unserem Leben etwas zu sagen. Und nun ist das nicht das einzige Schriftverständnis, das man haben kann, dass die Bibel als ganzes Wort inspiriert ist von Gott und inspiriert meint, es ist ausgeatmet von Gott. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen und euch noch andere Schriftverständnisse zeigen, weil es enorm wichtig ist, wenn wir mit Menschen darüber sprechen, was wir glauben, zu wissen, was für ein Schriftverständnis steht dann überhaupt dahinter, weil die Konsequenz des Schriftverständnisses führt gezwungenermaßen zu unterschiedlichen Ansichten oder Meinungen. Und unser Schriftverständnis ist dieses hier, wo steht inspiriert. Und wir verstehen darunter, das ist Gottes Wort, ganz Gottes Wort und es ist ganz Menschenwort. Es gibt auch das Schriftverständnis, das vertreten ganz, ganz wenige, dass es einfach nur ganz Gottes Wort ist und es wie mechanisch diktiert wurde. Der Mensch war bei der Entstehung völlig ausgeschaltet. Und dann gibt es aber auch andere Schriftverständnisse, die man beschreiben kann mit eigentlich, das ist Gottes Wort im Menschenwort. Und ihr seht sofort an diesen Kreisen an, was in diesen Verständnissen dominiert. Ob es jetzt der Mensch ist oder die menschliche Ansicht ist, die dominiert, weil zum Beispiel der Kanon im Kanon, der geht davon aus, dass Teile da drin inspiriert sind von Gott. Nicht alles. Und logischerweise die große Schwierigkeit, ja, wer ist der Maßstab dafür, der entscheidet, was jetzt von Gott ist und was nicht? Was ist denn inspiriert und was nicht? Oder es gibt auch ein Verständnis, dem sagt man Leseinspiration. Das, was hier drin steht, das ist ganz Menschenwort. Aber wenn ich es lese, dann wird es erst zu Gottes Wort. Und auch dort ist natürlich der Mensch ein großer Faktor. Wie interpretiere ich das? Wie verstehe ich es das? Zu welchen Schlussfolgerungen ich komme? Man könnte dann eigentlich sagen, dass das Menschenwort einem inspiriert, aber nicht im gleichen Sinn, wie wir Inspiration verstehen, dass es eben ausgehaucht ist von Gott selbst. Und dann, die Bibel ist einfach ein Buch wie jedes andere, es ist ganz Menschenwort. Und natürlich macht dieses Schriftverständnis dann aus, ob ich es zum Beispiel akzeptiere als eine Autorität über meinem Leben. Wir haben uns angeschaut, wir glauben, dass das der höchste Wahrheitsanspruch ist und alles, was behauptet, Wahrheit zu sein, sich an diesem Wort messen muss. Das ist unser Verständnis. Die Bibel ist die letzte Norm. Auch Jara hat darüber gesprochen, über dieses Thema der absoluten Wahrheit, ob es die heute überhaupt noch gibt oder nicht. Und ich möchte euch mal in zwei Beispiele hineinnehmen, wie das sich anhören kann, wenn man eben ein unterschiedliches Schriftverständnis hat. Und ihr könnt euch mal diese Kreise ein wenig merken, ob ihr seht, okay, aus welchem Schriftverständnis entsteht zum Beispiel ein solches Zitat. Elizabeth Cady Stanton ist eine Anwältin für Frauenrechte und sie hat eigentlich wie eine Frauenbibel geschrieben, wo sie verschiedene Bibelstellen über die Interpretation der Frau oder der Rolle der Frau neu interpretiert. Und sie sagt zum Beispiel, wir haben lang genug ein Kultobjekt aus der Bibel gemacht. Die Zeit ist gekommen, sie zu lesen, wie wir alle anderen Bücher lesen. Das Gute zu akzeptieren und das Böse, das darin gelehrt wird, abzulehnen. Also ganz Menschenwort, das wäre das Schriftverständnis, das ganz links von meiner Seite aus wäre. Die Frage ist einfach, ja, wer ist ein Maßstab für was gut und böse ist? Gemäß dem Schriftverständnis ist es natürlich der Mensch, der darüber entscheidet. Und sie macht dann einen Kommentar zu 1. Mose 3, also die Geschichte des Sündenfalls, Adam und Eva. Manu hat es vor 2 Wochen da hineingenommen. Und sie sagt zum Beispiel, über Eva. Und wenn wir diese Geschichte mit der Situation mit der Schlange lesen, sagt sie, der unvoreingenommene Leser muss vom Mut, der Würde und dem erhabenen Ehrgeiz der Frau beeindruckt sein. Ja, so hätte ich jetzt das noch nie verstanden. Ich denke, ich weiß, was sie meint, aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Geschichte erzählt, wie die Beziehung zwischen Mensch und Gott kaputt ging und dass es eigentlich Rebellion des Menschen war, die sich da der Autorität Gottes widersetzt und sagt, hey, ich ziehe mein eigenes Ding durch, ich entscheide, was gut und böse ist und du hast mir nichts zu sagen, ist es eigentlich eine sehr dramatische Auslegung. Aber wenn du davon ausgehst, dass das nur Menschenwort ist, ist es völlig okay, oder kann ich es verstehen, zu einem Schluss zu kommen. Denn die Bibel ist nicht mehr der Maßstab für Gut und Böse am Schluss. Oder wenn wir ein wenig mehr in die heutige Zeit hineingehen, Glennon Doyle, sie sagte auch über dieselbe Geschichte und wie sie zum ersten Mal gehört hat, wenn sie das so gehört und gelehrt bekommen hat, dann tut mir das wirklich von tiefstem Herzen echt leid. Die Lehre aus Adam und Eva, die erste prägende Geschichte von Gott und einer Frau, die ich zu hören bekam, lautet folgendermaßen. Wenn eine Frau mehr will, widersetzt sie sich Gott, verrät ihren Partner, verdammt ihre Familie und zerstört die Welt. Oder sie schreibt ein Buch, wo sie eigentlich Frauen ermutigt, auszubrechen. Und es geht mir nicht um die Rolle der Frau oder diese Themen, es geht mir um Schriftverständnis und wie die Bibel verwendet wird für eine Argumentation dann. Und sie ermutigt vor allem die Frauen, hey, geh einfach deiner Stimme, deiner inneren Stimme, geh dieser Stimme nach. Wenn du mehr willst, dann willst du mehr. Es stellt sich wieder die Frage, an was misst man sich dann noch? Und die gleiche Geschichte kehrt sie dann um. Und sie sagt, wenn Frauen ihrer Sehnsucht vertrauen und sie für sich einfordern würden, würde die Welt, wie wir sie kennen, einstürzen. Vielleicht ist es notwendig, dass genau das passiert, damit wir an ihrer Stelle wahrhaftige, schönere Leben, Beziehungen, Familien und Nationen erschaffen können. Vielleicht war Eva uns niemals zur Warnung gedacht. Vielleicht war sie zum Vorbild gedacht. Gesteh dir dein Verlangen ein, iss den Apfel. Und wieder stelle ich die Frage, gesteh dir dein Verlangen ein? Gibt es dann noch eine Norm, was entscheidet darüber, welches Verlangen das wir haben? Oder wenn ich meine Verlangen anschaue aus meinem Leben, dann bewerte ich nicht jedes dieser Verlangen als sehr positiv oder gut. Das ist ein New York Times Bestseller. Dieses Buch wird von, weiß ich nicht, wie vielen Menschen gelesen. Aber einfach meine Frage an euch, oder? Welches Schriftverständnis muss dahinter liegen, diese Geschichte so umzudrehen? Es ist eine entgegengesetzte Aussage und widerspricht eigentlich dem, was Manu uns erzählt hat, auch über den Sündenfall vor 2 Wochen, dass wir persönliche Sünde haben und dass wir rebellieren gegen Gott und es eine Haltung ist und dass wir eigentlich Versöhnung brauchen wieder mit Gott und dass es eben einen Maßstab gibt, der über uns ist und nicht wir Menschen der höchste Maßstab selbst sind. Und ich bin so froh, zu diesem Glaubensartikel, zu dem wir heute kennen, dass wir nicht selbst in dieser Rebellion und Sündhaftigkeit bleiben müssen. Und im 4. Artikel steht, wir glauben an die Menschwerdung Christi, dem Sohn Gottes, seine am Kreuz vollbrachte Versöhnung und Erlösung für alle Menschen und an seine leibliche Auferstehung. In der Bibel gibt es Hauptthemen und es gibt Nebenthemen. Und diese Dinge, die in diesem Glaubensartikel stehen, das sind definitiv die Hauptthemen der biblischen Botschaft. Deshalb wurde die Bibel geschrieben, das ist das, was überliefert wurde, um uns diese Botschaft mitzuteilen. Und ich weiß nicht, was geht dir durch den Kopf, wenn du das liest? Weißt du? 4 Jahre war ich Sonntagsschule, habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Völlig klar. Wie könnte man das in Frage stellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass in der heutigen Zeit Nebenthemen wurde ganz, ganz viel immer wieder in Frage gestellt, aber dass auch in der heutigen Zeit eigentlich die zentralen Aussagen der Bibel in Frage gestellt werden. So im Postevangelikalismus, also das, was nach dem Evangelikalen kommt, oder auch im progressiven Christentum, da geht man weiter von dem, was war, von der Lehre, was war. Der Glaube muss zum Beispiel sich weiterentwickeln und er muss sich verändern. Und es ist dann nicht nur so, dass es eben Aspekte sind, die anders interpretiert werden, sondern die zentralsten Aussagen neu gedacht werden. Und logischerweise hier wieder, halte das Schriftverständnis im Kopf. Wenn du ein anderes Schriftverständnis hast an die Bibel, dann kannst du gezwungenerweise zu komplett anderen Schlussfolgerungen kommen. Und das sind zum Beispiel Dinge wie, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann kann Gott nicht zornig sein. Und dann kann es nicht sein, dass irgendein Mensch verloren sein könnte oder mal verdammt in ewiger Verdammnis in der Hölle schmoren könnte. Die Konsequenz daraus ist, dass dann Allversöhnung gelehrt wird. Jeder Mensch wird gerettet. Oder auch, dass eben Jesus selbst nicht Gott ist, also diese Menschwerdung, die wir in unserem Glaubensartikel drin haben, dass wirklich Gott Mensch geworden ist, das wird angezweifelt. Nicht nur das, sondern auch das, was am Kreuz geschehen ist. Also dass am Kreuz Versöhnung geschaffen wurde und dass das sein musste. Es gibt Interpretationen, dass du das Kreuz ganz anders auslegen kannst. Einfach, dass euch das vielleicht auch bewusst ist. Ich habe jetzt gesagt, ja, das ist heute. Aber eigentlich war das zu jeder Zeit in der Geschichte, war das schon Thema. Und es war auch schon zur Zeit von Johannes Thema, dem Apostel Johannes. Und so möchte ich euch heute mit hineinnehmen in den ersten Johannesbrief und den Kontext seines Briefes. Der Johannesbrief hatte ein Ziel. Und zwar bekämpfte Johannes die gnostischen Irrlehren, die sich dort in der Gemeinde verbreitet haben und festgesetzt haben, eingeschlichen haben. Nicht mal nur eingeschlichen, sondern sie sind von dort ausgegangen. Also es waren die Leute aus der Gemeinde selbst, die diesem gnostischen Gedankengut verfallen waren und das gelehrt und vertreten haben. Das hat für sehr viel Verwirrung, für Unsicherheit gestiftet. Für was? Ja, wie kann ich jetzt noch sicher sein, dass ich überhaupt ewiges Leben habe und gerettet wird, wenn plötzlich, so wie Johannes über das Kreuz spricht und die Notwendigkeit des Kreuzes, jemand komplett anders darüber spricht? Und das war die Verunsicherung, die Unklarheit, wo Johannes hineinschreibt. Johannes, 1. Johannes 5,3 schreibt er, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das war das Ziel. Sie wussten es nicht mehr. Sie waren verwirrt, weil plötzlich andere Lehren verbreitet wurden. Und was sie gemacht haben, sie haben eben diese Botschaft verdreht und auf den Kopf gestellt. Und was war es, was sie gesagt haben, dass sie entgegengesetzt gelehrt haben? 1. Johannes 2,22 lesen wir zum Beispiel, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Harte Worte. Und ganz wichtig zu beachten ist, wir müssen mal auf die Betonung, wir kommen dann später darauf zurück, achten, dass eben Johannes sagt, dass Jesus der Christus ist. Uns geht das in einer Selbstverständlichkeit von den Lippen, dass wir einfach sagen, Jesus Christus. Es war ein Problem vorhanden zur damaligen Zeit, dass Jesus eben nicht der Christus war oder was sie darunter verstanden haben. Oder an einer zweiten Stelle sehen wir, haben sie die Menschwerdung eben geleugnet. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten, also Irrlehrer, sind hinausgegangen in die Welt. Dann erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, also dass er Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Zwei Dinge, die die Apostel, was Jesus von sich selbst behauptet hat, komplett entgegengesetzt ist. Und Yara hat uns vom Wahrheitspluralismus erzählt. Also Wahrheiten, die sich widersprechen, können ohne Probleme nebeneinander bestehen. Zudem würde Johannes sagen, nein, das kann nicht sein. Er sagt, es gibt Lügner, die Lügen verbreiten und es gibt Wahrheit. Also rein dieser Pluralismus der Wahrheit, wo man heute ohne Probleme glauben kann, da hätte Johannes sich dagegen gewehrt. Für ihn ist eindeutig klar, es gibt Dinge, die sind richtig und es gibt Dinge, die sind falsch. Und in seinen Worten, ihr lest es selbst, ist er klipp und klar, was die Irrlehre betrifft. Wenn ihr den ganzen Brief lest, dann stellt ihr aber auch fest, dass Johannes ganz barmherzig ist. Und es sein Anliegen ist, dass man den richtigen Weg findet. Und deshalb möchte ich kurz darauf eingehen, was überhaupt ein Irrlehrer ist. Denn kein Irrlehrer kommt natürlich und sagt, ja, ich bin der Michael, ich bin Irrlehrer, ich erzähle dich jetzt etwas, das dem Evangelium entgegengesetzt ist. Es gibt Irrlehrer, es gibt verirrte Lehrer und es gibt verirrte Schafe. Es ist ganz wichtig, dass wir einen Raum haben, wo Fragen gestellt werden können. Und ich glaube, die Kirche hat keinen guten Job gemacht in der Vergangenheit, dass Zweifel Raum haben, dass Kritik Raum hat und dass man wirkliche Fragen stellen darf, dass man ernsthaft hinterfragen darf, dass man irgendwann an einen Punkt kommen muss, weil man es selbst nicht zusammenkriegt, wo man ausbrechen muss, wo man hinaus muss aus dieser Spannung, weil man es vielleicht selbst nicht mehr fassen kann, aus welchen Gründen auch immer. Und so vier Punkte, woran du einen Irrlehrer erkennen kannst. Einen ist eben den wir hier lesen, dass über die Person Jesu falsche Dinge gelehrt werden, falsche Dinge, die dem Evangelium widersprechen. Also dass Jesus der Christus ist. Wenn du über die Person Jesus das nicht glaubst, oder wenn du das nicht lehrst, dann widerspricht das eigentlich der ganzen Bibel. Oder eben über das Evangelium oder die Rettung. Ein Beispiel aus früherer Zeit wäre der Ablass. Das findest du nirgends in der Bibel, dass du irgendwo deine Verwandten aus dem Fegefeuer loskaufen könntest, damit du Rettung haben kannst. Also ein Irrlehrer lehrt falsche Dinge über die Rettung. Irrlehrer gehen über das hinaus, sagt Johannes, was die Lehre von Jesus und den Aposteln ist. 2. Johannes 9 steht, wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat beide, den Vater und den Sohn. Und Petrus macht in 2. Petrus 2,3 eine spannende Bemerkung, die ich glaube, ist sehr wichtig zu beachten, dass er sagt, die Motivation ist falsch von Irrlehrern. Und er sagt, wo er über die Irrlehrer spricht, dass ihre Motivation oder ihr Motiv ist ihre Habgier. Die Gier, etwas zu bekommen, vielleicht etwas damit zu erreichen, das mehr mit deinem eigenen Wesen, deinem eigenen Stolz, vielleicht Ansehen, vielleicht Macht zu tun hat. Das ist immer ein wichtiger Punkt, glaube ich, für uns alle, unsere Motivation zu prüfen über Dinge, die wir tun oder machen. Lass uns noch ein wenig tiefer hineingehen in diese Irrlehren. Man beschreibt diese Religionsphilosophie zur damaligen Zeit, die erst am Entstehen ist. Das ist eigentlich noch ganz lose als den Gnostizismus. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ich versuche es ganz einfach zu halten. Sie sagen eigentlich, dass der Geist gut ist und alles, was Materie ist, das, was du anfangen kannst, das ist böse. Der Geist ist gut, Materie ist böse. Und weil Materie böse ist, musst du aus dieser Materie fliehen können. Deshalb brauchst du die Gnosis, das Wissen, Erkenntnis. Und es ist so wie eine himmlische, mystische Erkenntnis, die du haben kannst, dass du dann in diese Freiheit kommen kannst, raus aus der Materie. Und so verstehen sie schlussendlich irgendwo Erlösung oder Freiheit. Aber es hat nichts zu tun mit der physischen Welt. Es ist ihr Mittel von der Flucht. Also, wenn ihr das natürlich hört, ist es für die Gnostiker oder für diese Leute, weil für mich, es ist völlig verständlich, dass eine Vereinigung zwischen Gott, der Geist ist, der in die Welt kommt, in die Materie hinein, dass du das nicht glauben kannst. dann brauchst du eine andere Erklärung, weil Gott, der perfekt ist, nicht in das Böse hineinkommen kann. Und Thomas Weißenborn fasst so diese Irrlehre zusammen, indem er sagt, diese Irrlehre bestritt, dass Gott in Jesus Mensch geworden und Jesus daher mit dem Christus identisch ist. Also der Mensch Jesus mit dem göttlichen Christus identisch ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und Johannes sagte genau, wer leugnet, dass Jesus, der Jesus Mensch, der Christus ist. Und ihr Lösungsvorschlag ist so, dass sie dann sagen, okay, es kann nicht sein, dass Gott wirklich Mensch wird, dann ist er nur scheinbar Mensch geworden. Es war eigentlich eine Sinnestäuschung. Es kann nicht tatsächlich sein, dass der ein Mensch von Fleisch und Blut wurde. Und wir möchten die Vorstellung von Johannes auf das kurz hören, ganz zum Anfang seines Briefes, Vers 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir auf, dass unsere oder eure Freude vollkommen sei. Johannes wiederholt sich mehrfach in diesen Punkten durch seine ganzen Briefe hindurch. Auch bereits im Evangelium schreibt er das so. Und was sagt er eigentlich? Ganz einfach gesagt, ich, Apostel Johannes, hatte meinen Kopf auf der Brust von Jesus. Ich hörte seinen Herzschlag. Viel mehr Mensch konntest du nicht sein. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn angefasst. Es kann nicht sein, dass es eine Täuschung war, dass es scheinbar war, dass der nicht wirklich Mensch war. Das sagt Johannes hier zu den Irrlehrern und den Verwirrten in der Gemeinde, ob jetzt da Gott nicht wirklich Mensch geworden ist. Es war ein Erklärungsversuch dieser Vereinigung eines unsterblichen Gottes. Ein Gott, der nicht leidensfähig sei. Des göttlichen Logos mit einem Menschen. Es braucht dafür eine andere Erklärung, als der in die böse Materie der Welt kommt. Das Gleiche lesen wir im Johannesevangelium am Anfang. Wie er über die Menschwerdung spricht. Am Anfang war das Wort, das göttliche Logos. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Auch in diesem Teil, wie Johannes über das Leben spricht, das Leben, das Jesus ist, der, auf den er hinwies, also hier Johannes der Täufer, der auf Jesus hinweist, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, Menschwerdung, und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auch hier sagt er wieder, der war zum Anfassen, wir haben mit ihm zusammengelebt, er lebte unter uns. Er war schon von Anfang der Schöpfung, durch ihn ist die Schöpfung geschaffen. Das findet ihr an vielen anderen Stellen in der Bibel auch. Dieses Wort Gottes, der Logos, der von Anfang an da war und aus dem alles entstanden ist, ist der menschgewordene Christus. Das konnten sie nicht glauben zur damaligen Zeit, diese Irrlehrer. Und wir können uns wieder die Frage des Schriftverständnisses stellen. Oder wir können uns die Frage der Motivation der Irrlehrer stellen. Was war ihre Motivation? Also zum einen sehen wir, dass ihre Weltanschauung, die sie hatten, die konnte nicht übereinbringen, was die Schrift sagte. Und ich sage Schrift, weil das ja die Worte von Johannes selbst sind. Und sie haben Johannes selbst gehört, hatten ihn vor sich. Was war ihr Verständnis davon? Also sie achteten ihre eigene Interpretation der Welt höher als die Worte, die Jesus sagte, oder die Worte der Lehre der Apostel selbst. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der einfach nicht zusammenging, dass natürlich das eine übernatürliche Geburt ist. Oder sowieso auch in dem Zusammenhang, dass Jesus so nicht Gott sein kann, wenn er so auf die Welt kommt. Johannes hatte zur damaligen Zeit einen Gegner, den Korinthos, finden wir in Überlieferungen, wo zum Beispiel eine Situation war in einem öffentlichen Bad. Und die Überlieferung, ich finde das noch spannend zu lesen, dort sieht man die Reaktion, als dieser Korinthos kommt. Da sagt Johannes, lasst uns fliehen, falls das Bad einstürzt, weil Korinthos der Feind der Wahrheit hier ist. Und Korinthos lehrte eben, dass Jesus ganz normal von Maria und Jesus geboren worden ist. Und er hatte eine andere Erklärung dafür. Also das war zur damaligen Zeit auch, du findest viele Geschichten, die sagen, dass Jesus ein Bastard war, also unehelich gezeugt wurde und der Vater war dieser Soldat von dort. Da gab es ganz viele Theorien, logischerweise. Wenn jemand schwanger ist und man nicht weiß, wer der Vater ist, dann geht das Geschwätz los. Wäre bei uns heute nicht viel anders, leider. Auf alle Fälle glauben sie, dass dann Jesus erst bei der Taufe wurde er von einem oberen Christus, von diesem göttlichen Christus erfüllt. Dieser Christus, weil Gott nicht leiden kann, der kann aber dann nicht am Kreuz sterben. Das heißt, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, hat dieser obere Christus ihn wieder verlassen. Und wenn überhaupt jemand am Kreuz gestorben ist, dann wäre es einfach nur ein Mensch gewesen, der am Kreuz gestorben ist. Und Jesus, Johannes würde dann dem sagen, okay, wenn das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, eben nicht für die Reinigung zuständig ist, dann hätte bloß ein Mensch, der kann das kann nicht Sühne schaffen. Und somit hätten die Irrlehrer zur damaligen Zeit eben auch das Sündenverständnis geleugnet. Und wir sehen das gleich in den folgenden Versen. Ganz spannend ist eben auch, wenn wir beobachten, welche Frucht die Konsequenz von Irrlehren trägt. Die Frucht dieser Irrlehrer war, und es ist eine völlig natürliche Frucht, wenn du glaubst, dass die Materie, dein Körper nichts wert ist, kannst du mit dem umgehen, wie du willst. Dann spielt es keine Rolle, welchen Begierden oder Verlangen, dass du nachgehst. Dann kannst du entweder deinen physischen Körper kasteien oder du lässt einfach allen Verlangen freien Lauf. Und genau das haben sie gemacht, weil es nur um die geistige Erkenntnis geht, was hier drin ist. Also sie trennen völlig auch eine Einheit des Menschen mit dem Leib. Das heißt, die Moralmaßstäbe, Jesus, der sagt, ihr habt gelesen, aber ich sage euch. Und die Gebote von Jesus, die spielten für sie keine Rolle mehr. Könnt ihr sie in dem Johannesbrief, seht ihr das, zählt er genau diese Dinge auf. Dass es nicht mehr notwendig ist, die Gebote von Jesus zu halten. Dass es nicht mehr notwendig ist, weltliche Begierden zu überwinden oder das Böse zu meiden. Es spielt keine Rolle in diesem Verständnis. Und das war die Frucht, die daraus entstanden ist von der Lebensführung. Jetzt können wir uns wieder fragen, das Schriftverständnis, ist das jetzt Wort Gottes und hat es Autorität auf unser Leben? Dann heißt es aus, ist es eine Norm, wie ich leben soll? Für sie war es keine Norm, weil ihre Weltanschauung komplett anders war und sogar entgegengesetzt dem war, was die Bibel lehrte, was Johannes sagte. Dieses Verständnis lesen wir hier in 1. Kapitel 1,6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die Irrlehren dazumals hatten ein unterschiedliches Sündenverständnis. Sonst würde ich hier nicht sagen, wenn ihr sagt, dass ihr keine Sünden habt, weil es gibt keinen Menschen, der Sünder sein kann, sagt auch Paulus. Und sie hatten ein anderes Verständnis über das Erlösungswerk. Denn das Kreuz und was Jesus am Kreuz getan hat, wäre dann nicht mehr notwendig. Und hier sagt Johannes, du brauchst die Reinigung des Blutes seines Sohnes. Ich komme nochmal zurück zu diesen beiden ersten Zitaten, wo selbst über Gut und Böse entschieden wird. Das Gute behalten wir, das Böse geht raus. Wenn du ein Schriftverständnis hast, das sagt, wenn etwas meinem Lebenswandel widerspricht, dann muss das irgendwie anders gedeutet werden, was Jesus hier gesagt hat. Das hat für die heutige Zeit keine Bedeutung mehr, spielt keine Rolle mehr. Deshalb ist für mich völlig verständlich, wenn ich mit Menschen spreche, dann frage ich oft nach dem Schriftverständnis oder ich frage sie selbst, was glaubst du, wer Jesus ist und was er getan hat? Weil dann hast du eine super Grundlage und Basis, darüber zu sprechen. Heute ist es nicht mehr normal, wenn jemand sagt, ich glaube, was Jesus an dem Kreuz gemacht hat, dass er das Glaube darunter versteht, das Gleiche darunter versteht, dass es Versöhnung war und Erlösung war. Das gleiche Wort wird heute und auch damals schon anders gedeutet. Gesteh dir dein Verlangen ein, iss den Apfel. Ich weiß nicht, ob Johannes hier übereinstimmen würde. Jedem Verlangen nachzugehen, wenn die Bibel zu gewissen Verhaltensweisen und Maßstäben irgendetwas sagt. Also er macht es ja klar und deutlich nicht. Und zum Ende möchte ich nochmals zwei Stimmen hören. Die Stimme eines frühen Kirchenvaters und die Stimme eines Philosophen, der nicht Jesus Nachfolger ist. Also hier sind wir etwa in der Zeit, 85, 90 nach Christus, wo Johannes noch lebt, als der einzige der Apostel. Alle anderen sind Märtyrertod gestorben. Er ist der, der noch lebt. Und der Ignatius, der Bischof von Antiochien, war selbst ein Jünger des Johannes, in Verbindung mit dem Polycarp. Wir hatten ihn in dieser Schriftpredigt in der zweiten auch schon gehört und gesehen. Er schreibt einen Brief an die Epheser. Und es ist die gleiche Zeit, wo das gleiche Mindset an den Orten schon vorhanden ist. Und er schreibt Folgendes. Denn unser Gott, Jesus der Christus, wurde von Maria empfangen nach dem Heilsplan Gottes, zwar aus dem Same Davids, aber vom Heiligen Geist. Und es blieb dem Fürsten dieser Welt verborgen, die Jungfrauenschaft Marias und ihr Gebären, ebenso auch der Tod des Herrn, drei lautrufende Geheimnisse, die in der Stille Gottes vollbracht wurden. Also auch er zu der Zeit, die Lehre des Johannes, der Apostel, Jesus ist wirklich Gott, er ist wirklich Mensch geworden, von Fleisch und Blut zum Anfassen, sehen wir hier auch bereits bei Ignatius. Was heißt bereits? Er hat mit den Aposteln Umgang gehabt, war von 50 bis 110, ja auch schon zu dieser Zeit auf der Erdkugel. Und dann wollen wir noch Jean-Jacques Rousseau hören, der die Autorität der Gesellschaft in Frage gestellt hat, wie er von außen diesen Jesus anschaut. Und ich finde das ganz spannend, ich habe das nicht auf der Folie, sondern hör dir mal seine Fragen an. Kann die Person, deren Geschichte die Evangelien wiedergeben, selbst ein Mensch sein? Welche Zartheit, welche Reinheit in seinem Verhalten? Welche Güte in seinen Unterweisungen? Welche Erhabenheit in seinen Lebensregeln, welche tiefe Weisheit in seinen Reden, welche Geistesgegenwart, welche geniale Gerechtigkeit in seinen Antworten. Ja, wenn das Leben und Sterben eines Sokrates, das Leben und Sterben eines Philosophen waren, dann waren Leben und Sterben Jesu Christi das Leben und Sterben eines Gottes. Er sagt, wenn das so gewesen wäre, auch wenn er es selbst nicht geglaubt hat, aber ein Philosoph denkt viel über die Menschen nach und erkennt oft, wie nicht so super gut die Menschen unterwegs sind oder aus welchen Motivationen sie handeln. Und wenn er diesen Menschen Jesus ansieht, sagt er, ja, dann muss es irgendwas anderes gewesen sein. Die Irrlehrer zur damaligen Zeit, sie konnten nicht ihre Weltanschauung übereinbringen mit dem, was die Bibel sagte, was die Apostel lehrten und sagten. Die hatten einen inneren Stress damit, dass sie brauchten eine andere Erklärung. Du findest eine andere Erklärung und sie führt zu einem anderen Resultat automatisch. Und ich weiß nicht, ich finde diese Abwertung des physischen Leibes, die sie gelehrt haben, dies finde ich nicht in der Bibel. Sondern wenn ich über den Menschen lese in der Bibel, dann wird er immer als Einheit beschrieben, als Ganzes. Wir werden auch wieder mal einen Auferstehungsleib haben. Wenn der Leib keine Rolle spielen würde, bräuchten wir auch keinen Auferstehungsleib. Und dieses Gedankengut, möchte ich einfach sagen, das ist nicht so etwas Veraltetes. Auch heute, was in den Ideologien geht, da hat dein Körper nicht mehr so eine große Wertung. Denn was du fühlst und mit dem, was du dich identifizierst in deinem Geist, das bestimmt dann auch, was vielleicht dein Leib sein sollte. Und es werden ganz schlimme Konsequenzen gezogen, um seinen eigenen Körper zu verändern. Es ist ein ähnliches Gedankengut, das damit bestimmt in diesen Themen. Und ich möchte euch ermutigen, und ich frage nach, ja, wo du stehst in diesen Herausforderungen. Weil es geht vor allem darum, wir alle haben Verlangen und wir alle haben eigene Wünsche. Und so lesen wir auch die Bibel. Und das ist die größte Gefahr, dann die Bibel so auszulegen und zu interpretieren, damit sie einfach unseren Wünschen dient. Und es braucht viel Demut und es braucht viel Weisheit und es braucht Ratgeber, die einem helfen, selbst in diesem Wort Gottes fundiert zu sein und zu wissen auch für dich, hey, was hast du für ein Schriftverständnis? Ist dein Schriftverständnis so, dass du sagst, hey, die ganze Bibel oder ich einfach teile davon und dann kommt daraus mein Lebenswandel zustande? Der Apostel Johannes ermutigt eigentlich die Worte von Jesus und die der Bibel als letztgültigen Wahrheitsmaßstab über unser Leben zu stellen. Und ihn so anzunehmen. Und da möchte ich dich einladen, das vielleicht neu zu denken oder zu überprüfen, wie das in deinem Leben ist. Deshalb, wenn wir den letzten Vers, zweitletzten Vers aus dem 1. Johannes 5,20 gemeinsam lesen, dann sehen wir wieder seine Betonung, wo er eben diesen Nagel noch einmal einschlägt, wo er sagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich möchte euch einladen zu beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, bist du als Sohn Gottes Mensch geworden. Danke dir, dass du nicht ein Gott geblieben bist, der fern bist und der nicht mit der bösen Materie der Welt in Kontakt treten kann, sondern dass du uns Menschen so sehr liebst, dass du in die Welt gekommen bist, für uns ans Kreuz gegangen bist, Versöhnung und Erlösung geschaffen hast und dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du den Tod besiegt hast, dass du ihn überwunden hast und dass du auferstanden bist. Und dass du heute, Jesus, lebst und wir mit dir Gemeinschaft haben können. In Jesu Namen. Amen.